Nikolaus.
Oh, sei gegrüßt.
Du hast jetzt gerade hier in Neuschelling einen Vortrag gehalten zum Thema Widerstand gegen den technologischen Angriff und bist Teil der Gruppe, oder ist es eine Gruppe? Ja, Chapulco.
Mhm.
Vielleicht magst du erst mal kurz dazu was sagen und euch ein bisschen vorstellen und wie der Name überhaupt zustande kommt.
Ah, okay. Genau. Chapulco war damals 2013, als die Gezi-Park-Proteste waren in der Türkei. Da hat Erdogan die ganzen Gegner, also die Gegner, die gegen ihn demonstriert haben, als Chapulcos beschimpft. Und das war sowas wie Wegelagerer, Nichtsnutz. Das war also eher ein Schimpfwort. Und während dieser Proteste hatte er nicht darüber berichten lassen, sondern im Staatsfernsehen eine Pinguin-Dokumentation gezeigt. Und was die Protestierenden und die Widerständler in diesem Widerstand, der immer weiter anwuchs, gemacht haben, haben gesagt, okay, lass uns alles Chapulcos sein und wir machen den Pinguin mit Gasmaske, machen wir zu unserem Widerstandssymbol. Und der Aufruf, hey, lasst uns alle Chapulcos sein, der traf so ein bisschen genau auf unsere Gründungsphase, wo wir gesagt haben, okay, wenn das Motto ist, den Widerstand so zu verbreitern, dann wollen wir mit unserem Anliegen ebenfalls Chapulcos sein. Deswegen haben wir uns so genannt.
Also vielleicht auch so ein bisschen die Aufmerksamkeit auf das Lenken, was vielleicht eher so unter den Teppich gekehrt wird.
So kann man es auch sehen. Es war aber auch eher als Soli-Aktion gedacht, weil dann überall in der Welt Transparente auftauchen. We are also Chapulling als Verb sozusagen. Genau. Und das war der Hintergrund, mit dem wir gestartet sind damals, war eher, dass wir motiviert durch die Snowden-Enthüllung, war auch im Sommer 2013, waren wir eher alarmiert und zu sagen, okay, wir müssen uns Freiräume schaffen gegen diesen sehr, sehr stark technischen Zugriff. Und wir haben uns dann ganz viel mit digitaler Selbstverteidigung beschäftigt. Also eher, wie kann man ein Computersystem so absichern, dass man auch sensible Dinge damit machen kann, recherchieren, kommunizieren und auch veröffentlichen, ohne seine Identität preiszugeben. Das war unser Start und das machen wir auch immer noch. Aber wir sind relativ schnell dazu übergegangen, dass das zwar absolut notwendig, aber nicht ausreichend ist.
Woraus besteht eure Arbeit momentan?
Genau, also sie führt diese, nennen wir es mal, Verbreiterung der Idee sicherer Computersysteme auch Leuten nahezulegen, die sich mit Technik nicht so auskennen, noch weiter. Aber zusätzlich dazugekommen ist eher diese diskursive Arbeit, dass wir sagen, in diesen technologischen Entwicklungen, die sich so schnell weiterentwickelt und sich stark gegen uns wendet, weswegen wir auch von einem technologischen Angriff sprechen, in die Debatte müssen wir einsteigen. Da reicht Selbstverteidigung, um sich Nischen zu schaffen, absolut nicht aus. Da müssen wir stärker gegenarbeiten und auch Lösungsmöglichkeiten aufzeigen, die jenseits dieser technokratischen, technologieverliebten Ansätze liegen. Und deswegen also eine viel grundsätzlichere Debatte.
Du hast heute Abend die Entwicklung der Technologie so ein bisschen mit der Einführung von Fließbändern verglichen, zurzeit eine Industrialisierung. Und hast eben auch gesagt, es ist eben keine isolierte Technik, sondern hat bestimmte Auswirkungen. Hast da Taylor zitiert, der 1911 gesagt hat, es geht um den War on the Autonomy of the Worker, also Krieg gegen die Autonomie des Arbeiters.
Ja.
Wie kann man das mit heute vergleichen? Du hast irgendwie gesagt, Algorithmen sind digitale Fließbänder, so als Schlagwort. Aber wenn ihr von einem technologischen Angriff sprecht, wer greift da wen an und wie?
Ja, genau. Es ist ein bisschen unübersichtlicher geworden als noch in den 90er und Nullerjahren, wo wahrscheinlich viele von uns gesagt haben, okay, staatliche Institutionen wollen die totale Erfassung, um uns zu kontrollieren. Das ist so ein bisschen die altbackene Sichtweise, die vielleicht oder maximal ansatzweise beschreibt, um was es geht. Nämlich tatsächlich die Erfassung von allem, von jeglichen Lebensäußerungen. Darum geht es schon. Aber nicht der Erfassung willen und einfach nur aus einem stark autoritär gedachten Kontrollgedanken. Den gibt es auch noch, aber das ist nur eine Schicht. Hinzugekommen sind eigentlich die eher privatwirtschaftlichen Unternehmen, die sagen, wir machen daraus ein Geschäftsmodell. Also dieses Business Model ist eher das gewesen, was die Angreifer, die wir so bezeichnen, vervielfacht hat. Also es ist nicht mehr nur staatliche Kontrolle. Und es geht auch nicht nur um die Kontrolliertheit, sondern es geht eigentlich eher dazu, uns zum Reden zu animieren, kommunizieren, alles an Lebensäußerungen zu tätigen, wie wir wollen, und daraus abzuleiten, uns zu bewerten und uns sogar lenken zu können. Das sind also die Dimensionen, die dazukommen und die in unserer standard-linksradikalen Sicht so wenig auftauchen. Und weswegen wir gesagt haben, wir müssen da viel stärker hingucken. Denn die Dynamik gerade, wie stark sich das entwickelt und wie weitgehend eigentlich der Zugriff auf unsere Art von Kommunikation, sogar auf unsere Art von Denken ist, die werden viel stärker gerade betrieben von Akteuren à la Google, Facebook, Amazon, Apple und Co. Und weniger, teilweise fast schon hinterherhechelnd, staatliche Institutionen. Mhm. Das kann man nicht verallgemeinern für alle Länder, aber das ist das, was in Europa gerade stark und in den USA zu konstatieren ist.
Mhm. Jetzt hast du ja gerade Amazon schon angesprochen. Die bauen ja jetzt gerade in Tübingen mit, im Cyber Valley. Die richten ihr viertes Research Center. Und soweit ich weiß, geht es da ganz viel um maschinelles Sehen und oder eben um ja, maschinelle Verarbeitung, künstliche Intelligenz vielleicht sogar auch. Jetzt hat ja Amazon vor einer oder zwei Wochen den ersten ihren Tante-Emma-Laden in Seattle eröffnet. Der ist Amazon Go, heißt der. Ist Kamera- und Smartphone-basiert. Mhm. Wäre das so eine Anwendung für maschinelles Sehen? Oder was steckt hinter Amazons Technologieforschung noch?
Ist eine Anwendung, aber nicht nur für Sehen, sondern eine ganze Haufen verschiedener Sensorik, die aber tatsächlich, wie du schon gesagt hast, über KI, also künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen sozusagen, versucht wird zu erfassen. Also das, was hier passiert, wenn du sagst, selbstlernendes Sehen und so weiter, das ist dann, hat ganz viel mit Gesichtserkennung und dem Detektieren von abweichendem Verhalten so zu tun. Und das sind Teile der Technologien, die auch in diesem Amazon Go verwandt werden, aber noch mehr. Das sind zum Beispiel, wenn wir uns mal vorstellen, wie der Einkauf dort abläuft, wir gehen rein und über unser Smartphone sind wir identifiziert. Also das Smartphone verbindet sich automatisch, ohne dass wir was drücken müssen, mit den dort vorhandenen Routern und hat uns identifiziert. Und ab da läuft eine KI im Hintergrund, die erstens weiß, was wir schon für Einkaufsgewohnheiten haben. Wir kommen also als Kandidaten für bestimmte Produkte in Frage. Wir stehen vor dem Regal, nehmen irgendein Produkt raus und die Sensorik, die dann feststellt, hier ist ein Produkt entnommen worden und jetzt ist noch nicht so ganz klar, wer hat es gerade entnommen, vielleicht stehen zwei in einer Nähe. Da wird dann entschieden über die Kameras, die im Laden aufgebaut sind, wer hat es denn gerade genommen. Und wer kommt für dieses Produkt in Frage? Also es wird automatisch sozusagen ein Konto geführt, welche Produkte ich gerade entweder im Rucksack, also klauen hilft nicht mehr, oder im Einkaufswagen habe. Beim Rausgehen werden automatisch die Produkte, die ich nicht wieder zurückstelle ins Regal, einfach abgebucht. Mhm. Also einkaufen für smarte, technologieinteressierte Menschen, wo alles so automatisiert und bequem ablaufen soll.
Eben.
Klauen also geht nicht mehr, aber ist ein Erfolgsmodell, wo übrigens auch keine Kassiererinnen mehr da sein müssen. Immerhin die größte Gruppe von Mitarbeitern und Arbeiterinnen in den USA.
Mhm. Aber ich denke doch, also viele Leute betrachten das, glaube ich, auch als positive Entwicklung. Es ist eine positive technische Innovation. Wie gesagt, es gibt keine Kassen. Das Einkaufen wird schnell. Es wird vielleicht ist kein Klauen, betrachten Leute auch als bestimmte Art von Sicherheit. Es ist vielleicht ja auch positiv zu betrachten, wenn Angebote auf mich persönlich zugeschnitten sind irgendwie. Also was kann man dann den Menschen sagen? Also das ist ja auch was Positives vielleicht.
Genau, wenn man das jetzt erstmal nur in dem reinen Einkaufsprozess sieht, könnte man sagen, ach ja, ist doch eigentlich ganz smart im eigentlichen Wortsinne. Die Frage ist, wollen wir smart sein? Denn natürlich bringt es dann auch die Stufe, die direkt mitgedacht wird, diese Art des automatischen Abziehens, was wir eingekauft haben von unserem Konto, eröffnet die Möglichkeit, auch ein dynamisches Preissystem einzuführen. Das ist das, woran auch Rewe und Co. arbeiten, nämlich zu sagen, unsere Preisschilder, das sollen keine normalen ausgedruckten Zettelchen mehr sein, sondern das ist in der ersten Ausbaustufe, kennen wir schon von verschiedenen Märkten, sind das schon mal LCD-Anzeigen. Also die sind programmierbar und die sind auch im Tagesverlauf, lässt sich der Preis ändern. Also, was der Einzelhandel anstrebt, und zwar nicht, weil wir es ihm unterstellen, sondern weil er es selber in seinen Forschungsabteilungen mitgeteilt hat. Wir wollen haben ein Preissystem, was A, ähnlich wie die Tankstellenpreise, am Tag variiert. Bier soll abends teurer werden. Und gleichzeitig soll es auch so sein, dass es individualisiert wird. Nicht alle zahlen das gleiche, den gleichen Preis für das Bier, sondern abhängig von dem, was der Einzelhandel glaubt, was wir bereit sind zu zahlen. Und dafür braucht es die Erforschung unserer Lebensgewohnheiten. Mhm. Das klingt jetzt so ein bisschen sehr apokalyptisch und in die Zukunft schauend. Wir kennen es aber eigentlich schon. Diejenigen Leute, die zum Beispiel irgendwelche Apple-Geräte haben, die werden festgestellt haben, dass wenn sie online shoppen, haben sie andere Preise als Leute, die von irgendeinem anderen Computersystem oder einem Billighandy unter Smartphone unterwegs sind. Weil man Apple Nutzerinnen, Nutzern zutraut, dass sie durchaus bereit sind, gerade für bestimmte Produktgruppen, auch ein bisschen mehr zu zahlen. Mhm. Diese Preisdifferenzen sind bis zu 20 Euro. Das gibt es also alles schon. Wir tauchen also nicht in eine ganz neue Qualität von Einkauf ein, sondern das Nutzen dieser Technologien für eine Sache, die uns aber in dieser Ausbaustufe wahrscheinlich nicht mehr gefallen wird. Also, dass wir unterschiedliche Preise zahlen, ist wahrscheinlich den meisten doch ein bisschen komisch.
Mhm. Nochmal kurz zu dem Amazon Go. Du hast ja auch gerade schon gesagt, da gibt es dann sehr wenige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Laden. Aber anscheinend soll es da Mitarbeiterinnen geben, die zur Zubereitung von frischen Sandwiches und Salaten hinter einer Scheibe arbeiten, hinter einem Fenster, wo die Kunden zugucken können. Wäre das schon so eine Art von Kontrolle oder von einer Vermessung der Arbeitsleistung oder sagt sowas vielleicht noch mehr über eine Gesellschaft aus?
Naja, also die Vermessung, die steckt natürlich tatsächlich in dem, wie Amazon bislang seine anderen Geschäftsfelder betreibt, absolut drin. Das heißt, Jeff Bezos, Chef von Amazon, wird sich davon nicht abbringen lassen. Die kennen wir natürlich auch in anderen Bereichen schon, die vollständige Kontrolle und das Mitschneiden von Arbeitsprozessen, um zu bemessen, wie performant ist jemand, also wie leistungsfähig ist jemand. Das findet da auf jeden Fall auch statt. Aber ich würde sagen, in der Tatsache, dass dort frisch zubereitete Geschichten noch verkauft werden, gibt es nicht unbedingt eine neue Qualität zu dem, was wir schon kennen, selbst in der Verarbeitung von, sag ich mal, toten Produkten der Leute, die in diesen großen Hallen als Picker und Packer arbeiten, also die Sachen aus den Regalen nehmen und in den Versand zum Versenden bringen. Da kennen wir diese genaue Vermessung aller Arbeitsschritte, kennen wir schon. Insofern ist das eigentlich nur eine konsequente Fortführung.
Also, so wie das klingt, stecken jetzt hinter der Technologisierung vor allem Akteure mit ökonomischen Interessen. Mhm. Denkst du, eine Technologie oder auch eine Digitalisierung wäre auch ohne eben so eine kapitalistische, interessensgeleitete Zielrichtung irgendwie möglich? Also gäbe oder könnte es eine soziale oder solidarische Technologie geben oder schließt du das an sich aus? Also geht es ums Geld oder geht es um die Technologie an sich, die stört?
Ja, es gibt, das ist tatsächlich relativ, und das war auch gerade in der Debatte ganz schön kompliziert. Viele Technologien tragen in sich zumindest die Potenzialität, dass sie ökonomisch vernutzt werden können, also benutzt werden können, zu einer tatsächlich sehr, sehr feingliedrigen Erfassung, Bewertung und sogar Lenkung von Verhalten. Natürlich spielt das äußere Verhältnis, die Gesellschaftsverhältnisse, in die diese Technologie eingebettet wird, eine große Rolle. Wie nimmt Gesellschaft überhaupt diese Technologie wahr und wie nutzt sie sie? Und was lässt sie zu und was lässt sie nicht zu? Also, ich würde nur davor warnen, alles in dieses rein äußerliche Verhältnis irgendeines Kapitalismus zu stecken und ansonsten die Technik erstmal als was ganz Neutrales zu sehen. Das bringt uns nicht so richtig, oder es hat uns bei einigen Punkten als Erklärungsmuster nicht weitergebracht, denn wenn wir uns mal angucken, was in Chile bei Allende passiert ist in den 70er Jahren, der hat auch versucht, einen sehr stark kybernetischen Ansatz, zwar für die Steuerung und Bemessung einer Planwirtschaft, aber trotzdem hat es diese Signatur getragen, die da lautet, wir vermessen euer Verhalten und versuchen es darüber einer Steuerung zuzuführen. Also nennen die Leute das kybernetische Prinzip, dieses Prinzip hat auch dort, zwar nicht in einem kapitalistischen, aber durchaus in einem Herrschaftsverhältnis zu einer Form der Steuerung und Bewertung von Menschsein geführt, die ich auch da ablehnen würde. Also, was ich sagen möchte, ist, es ist nicht nur die kapitalistische Vernutzung dieser Technologien, die uns kritisch stimmt, die ist es auch. Und ich würde auch sagen, Technologie sorgt eher gerade dafür, dass Kapitalismus die Chance hat, sich so stark zu erneuern und die Produktivität hochzuheben, uns in größere Abhängigkeit zu bringen und so weiter und so fort. Das gilt. Aber es ist tatsächlich etwas komplizierter. Viele Techniken mit ihrem Werkzeugcharakter werden eher so genutzt, dass sie eine ideologische Komponente in sich tragen, also Technologie werden, nicht mehr nur reine Technik, so haben wir diese Hilfskrücke so versucht ein bisschen zu argumentieren, und haben diesen Charakter der Verwertung und der vor allem auch Vermessung von Verhalten, tragen sie in sich. Das hatte ich versucht, an diesem Fließband deutlich zu machen, wo, wie du ja schon sagtest, das Fließband nicht nur als gelegene Innovation günstig daherkam, sondern von Taylor explizit gefordert wurde als Angriff auf die Autonomie.
Also eben, weil an sich stärker. Könnte man ja auch denken, okay, viel mehr Automatisierung führt zu weniger Personal, führt zu weniger Arbeit für alle, ist ja was Schönes.
Genau. No. Also wir würden uns freuen, wenn wir einige Scheißtätigkeiten, so wie wir sie auch bei Amazon im Lager finden, nicht tun müssen. Nur ist es, glaube ich, etwas naiv oder mit dem, was wir festgestellt haben an diesen Industrialisierungs- und technologischen Schüben, an diesen Prozessen. Es führt selten dazu, dass dann einfach Arbeiten gar nicht mehr zu tun sind, sondern eher dazu, dass die Leute, die diese beschissenen Arbeiten machen, sie zu noch blöderen Konditionen machen müssen, weil sie sich in Konkurrenz zu der drohenden Automatisierung setzen müssen und so weiter und so fort. Also wir alle wären wahrscheinlich d'accord, wenn es diese Tätigkeiten nicht mehr gäbe und sie instantan durch irgendetwas anderes ersetzt werden. Aber das Herrschaftsinteresse spielt eher der Bestrebung in die Hände, dass genau diese Abhängigkeit und die Bedingungen, unter denen die verbleibende Arbeit zu tun ist, eher in schlechtere Konditionen gelenkt wird.
Nochmal kurz zum Datensammeln. Beim Sammeln von Daten spielt ja Facebook zum Beispiel auch eine ziemlich große Rolle, hast du vorhin auch kurz angesprochen. Und ich kenne viele Menschen, die haben einen Facebook-Account und sagen aber, ach, eigentlich finden sie es scheiße und eigentlich lehnen sie es ab. Wieso ist es so schwer, in dem Bereich Menschen dafür zu sensibilisieren, dass es problematisch ist? Oder ist es schwierig? Ist sowas wie Datenschutz, das war bis vor ein paar Jahren ganz groß geschrieben, hat es als Wert irgendwie verloren an sich? Mhm. Und warum?
Hat es, aber ich fange erst mit Facebook an. Facebook hat, es gehört mittlerweile fast schon zum linken Standard, Facebook scheiße zu finden und gleichzeitig zu nutzen. Das kann man übertragen auf die Genossinnen in den USA und in England. Die finden alle Uber scheiße und fahren mit Uber. Punkt. Das heißt, die Diskrepanz zwischen dem, was wir erkennen und was wir an Verhältnissen analysieren, Abhängigkeitsverhältnisse, Herrschaftsverhältnisse und dem, was wir tatsächlich betreiben, was viel stärker durch die Maxime Bequemlichkeit gelenkt ist, diese Diskrepanz wird immer größer. Es war ja eigentlich schon gar nicht mehr zu toppen, nachdem im Juni 2013 Snowden seine Sachen rausgehauen hat, war es ja eher so ein bisschen tragisch, dass das bei uns zu fast gar nichts geführt hat, außer zu Erkenntnisgewinn. Aber der hat sich nicht in irgendetwas niedergeschlagen, was sich Veränderung unseres Verhaltens nennt, sondern vielfach wurde es nur zur Kenntnis genommen. Und du musst, glaube ich, den zweiten Teil der Frage nochmal.
Ob Datenschutz als Wert überhaupt.
Ja, genau. Und Datenschutz, ähnlich wie Privatsphäre, das klingt für ganz viele Leute, auch aus unseren linken Kreisen, eher wie so angestaubte Anachronismen, denen man noch hinterherläuft, die doch eh schon keinen Stellenwert mehr haben in der aktuellen Debatte. Das ist natürlich für uns nicht so, aber ich glaube, dass wir nicht über diese Begrifflichkeiten den Zugang dazu bekommen oder eine höhere Sensibilität dafür erzeugen können, sondern ich glaube, was wir einfordern müssen, ist ein ehrlicheres Abwägen zwischen dem, und da geht es dann tatsächlich um deutlich mehr als Datenschutz, sondern es geht um Herrschaftsverhältnisse, es geht um Abhängigkeiten. Wie stark ist uns dieser Bequemlichkeitszugewinn, wie viel ist er uns wert, wenn wir gegenrechnen, was wir an Autonomie, an Selbstbestimmtheit verlieren? Also die Fremdbestimmung, die Facebook über uns hat, indem es unsere Kommunikation lenkt, in vorgepresste Bahnen sozusagen zwängt und sogar unseren Nachrichtenstrom, den wir ja alle dann bekommen, wenn wir bei Facebook sind, nach einem eigenen Algorithmus bewertet, wie hoch gerankt eine Information auftaucht. Manche Informationen haben wir festgestellt, zum Beispiel 2014, nach der Erschießung eines jungen Schwarzen, als es in Ferguson über 3 Wochen hinweg heftigste Auseinandersetzungen, Ausschreitungen gegeben hat, hat Facebook nach mehreren Tagen hat es diese Nachrichten immer weiter runtergerankt. Das heißt, sie tauchten in dem persönlichen Nachrichtenstrom derer, die nicht bis zur Nachricht 420 scrollen, tauchten sie nicht mehr auf. Das muss man zur Kenntnis nehmen. Wenn man also sagt, wir auch als Aktivistinnen versuchen, Facebook für unsere Kommunikation zu nutzen und wir werden vielleicht sogar als Antifa zur Facebook-Antifa, dann müssen wir uns zumindest gewahr werden, dass damit jegliche Art von militanter Option erstmal schon ausfällt. Mhm. Wir müssen also, wenn wir unser Geschäft ernst nehmen und einen revolutionären Ansatz haben, müssen wir natürlich dafür Sorge tragen, dass wir auch andere Kommunikationswege haben und zwar nicht erst dann erfinden, wenn es irgendwann mal spannend wird, sondern jetzt in den vermeintlich befriedeten Zeiten müssen wir unsere Kommunikation so absichern und so autonom wählen und prägen, dass sie auch in Zeiten, wo es um ein bisschen mehr geht, auch dann standhält. Also wir wissen alle, was im arabischen Frühling passiert ist. Da wurde Facebook am Tahrirplatz in Kairo in Ägypten weit abgeschaltet. Dann wurde das Internet abgeschaltet. Es ist also aberwitzig zu glauben, wir könnten unser politisches Handeln und nur weil wir glauben, höhere Reichweite zu erzielen über Facebook und Co., können wir auf solche Kommunikationsmedien stützen. Wir müssen uns autark machen. Das ist schon mal ein Zwang. Also insofern glaube ich, dass diese Begrifflichkeiten wie Datenschutz, Privatsphäre, vielleicht dann sogar noch ein bisschen ins Eingemachte gehen, Netzneutralität, also der Zugang, unabhängig welche Informationen aufgerufen werden, gleichberechtigt für alle, die Dinge taugen eher in einer Szenerie, die sich mit den Dingen schon beschäftigt. Ich glaube, wir müssen viel stärker vermitteln, es geht ums Eingemachte, um viel, viel mehr, um Abhängigkeit, um Autonomie.
Das ist doch mal ein schönes Schlusswort. Ich danke dir.
Ja, merci, danke schön.